Marketingbörse.net. Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2025. Heute diskutieren Oliver Bohl, Geschäftsführer von Triple Sense Reply, Jack Rodriguez, Managing Media und POS Marketing bei Taco Fashion, Stefanie Niedung, CRM-Spezialistin, Kerstin Plässchen, Beraterin, Moderatorin und Member bei Smith & Partners und Julio Luis, Account Director bei Reply, darüber, wie sich KI-Agenten auf die Zukunft der Arbeit auswirken und welche Rolle dabei eine saubere Datenbasis und menschliche Kontrolle spielen. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen in dieser Runde zu Agentive KI. Mein Name ist Oliver Buhl, bin Vorsitzender der Fokusgruppe Digital Commerce im BVDW und Partner sowie Geschäftsführerin der Reply-Gruppe. Ich freue mich wirklich drauf, heute in dieser Runde ein Thema anzugehen, welches uns in unserer täglichen Arbeit sehr stark bewegt. Wenig überraschend, weil die Agentic AI, die Agentive KI, verspricht doch einiges. Haben wir demnächst autonome KI-Agenten, mit der unsere Mitarbeiter 10-mal produktiver als bisher arbeiten? Solche und ähnliche Fragestellungen wollen wir in einem wirklich hochkarätig besetzten Roundtable diskutieren, was das also auf unseren Arbeitsalltag macht, was an repetitiven Aufgaben vielleicht eliminiert werden kann und überhaupt wie der Weg hin zu neuen kreativen strategischen Spitzenleistungen im Marketing funktionieren kann. Dafür haben wir eine wirklich tolle Runde aufgestellt und ich würde jetzt die Panelisten einmal der Reihe nach tatsächlich bitten, so ganz kurzen Kontext unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu gewähren. Wer seid ihr so? Wo kommt ihr her? Was bringt ihr heute in diese Runde ein? Und wir haben gesagt, wir machen es mal so. Wir lassen die Herren von den Damen einrahmen und deswegen, Stefanie, leg du doch mal los als Erste.
Genau, guten Morgen. Ja, ich freue mich auch sehr, da zu sein und auf die Runde. Kurz zu mir. Ich bin Stefanie Niedung. Ich bin seit 25 Jahren, arbeite ich mit den Bestandskunden, die ersten Jahre im Kundenservice, seit 20 Jahren im Bestandskundenmarketing und war in diversen Branchen tätig, von ISP, AOL, wer es noch kennt, von den Teilnehmern, über E-Gaming, E-Learning, E-Commerce, bei Brands for Friends lange Tochter von eBay damals gewesen, bis hin zu Kinderspielzeug bei Haber die letzten 3 Jahre und habe dort performante CRM-Teams aufgebaut und immer mit dem Fokus, neue Software zu implementieren, Prozesse zu optimieren, Effizienz natürlich zu steigern und effektiver zu werden. Insofern ist das ganze Thema jetzt KI/AI super spannend und super relevant, weil ich glaube, es ist so ein bisschen der nächste Evolutionsschritt zu dem ganzen Thema Automatisierung, was wir im CRM sehr intensiv die letzten 10 Jahre betrieben haben, hin eigentlich der nächste Evolutionsschritt wirklich, wo wir uns hinbewegen werden.
Das macht schon mal Lust auf mehr und ja, AOL hast angesprochen. Du kennst die digitale Welt von der Pike auf, oder? Wenn man das so hört, ja. Bin ich schon sehr gespannt, was du da über die Jahre vielleicht beobachtet hast. Dann vielleicht alphabetisch die Herren. Jack, magst du dich anschließen?
Ja, erstmal hallo auch an alle Teilnehmer von meiner Seite. Ich freue mich wirklich hier heute dabei zu sein in dieser spannenden Runde. Mein Name ist Jack Rodriguez. Ich bin bei Taco Fashion für den Bereich, unter anderem für den Bereich Media zuständig. War vorher eine lange Zeit, über 6 Jahre bei KFC, auch für den Bereich Media zuständig, aber auch für den Bereich Innovation, Marketing-Innovation zuständig in der Dachregion. Habe mich viel auch mit dem Thema natürlich künstliche Intelligenz befasst in den letzten Jahren, aber auch viel glücklicherweise viel Erfahrung mitgenommen aus dem großen internationalen Konzern wie KFC, wie wir da mit der oder ich sag noch wir, ich bin ja nicht mehr da, aber wie die da mit dem Thema umgehen freue mich natürlich auch hier euch ein paar Insights geben zu können und freue mich auf die spannende Runde hier.
Vielen lieben Dank. Und Internationalität und Effizienz, 2 Stichworte hast du schon geliefert, da kommen wir sicherlich auf dich nochmal zurück im dieser Diskussion. Dankeschön. Julio, schließt du dich gerne an?
Ja, ich hoffe, das Mikro funktioniert direkt. Alles klar, ja. Hallo zusammen, Julio Luis, mein Name. Bin Senior Manager bei der Reply und hier verantwortlich in unserem Automotive-Portfolio für digitale Transformation von Workflows im B2E-Kontext sehr viel. Komme aber aus dem Internet mal, um es so zu sagen. Als ich früher gestartet bin in diese Branche, also ursprünglich mal hier in Frankfurt an der Frankfurter Börse als Wertpapiermakler gearbeitet. Und das war so zur Dotcom-Zeit, als diese ganzen tollen IPOs stattgefunden sind und diese OMTS-Auktionen liefen. Und da hat mich der Internetvirus erfasst. Und damit habe ich die ersten 10 Jahre meiner Karriere mit verbracht. Eben damals noch kleinsten Kanal von 4 in meines Wissens, ne? Nach TV, Print und Radio. Freue mich auf jeden Fall hier zu sein und auf die spannende Diskussion mit den anderen.
Ja, du hast eine Menge erlebt im Innovationsmanagement bereits. Das macht schon dieser Erst-Teaser deutlich. Ich glaube, dass was du vielleicht in diese Runde sehr schön mit einbringen kannst, wie man das einwerten kann. Ja, ich hatte es gesagt, wir rahmen das Ganze, deswegen folgt jetzt die Kerstin.
Ja, vielen Dank für die Einladung, auch von mir. Ist so eine Dino-Runde hier. Ich mache das auch schon, seit die Banner noch GIFs waren. Und eine Kollegin fragte mich mal, hast du das mit diesem Google schon ausprobiert? So lange ist es ja. Ja, also wie gesagt, seit vielen Jahren im Bereich digitale Transformation. In den letzten Jahren Fokus auf Consumer Tech, also Martech, der Marketing Automation, aber vor allen Dingen auch Datenstrategie. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, weil die beste Maschine ist nichts ohne die Daten dahinter. Das werde ich nicht müde zu sagen. Ich glaube, man kennt mich so aus der Arbeit für den Marketing Tech Monitor der letzten Jahre. Und für mich geht's ab morgen, ab heute, ich weiß nicht, wann die Grafiker fertig werden, los mit einem neuen Startup. Da bin ich mit ein paar anderen branchenbekannten Menschen unterwegs in die Zukunft, also die, wie Stefanie schon gesagt hat, ne, die konsequente Weiterentwicklung von Martech und Marketing-Automatisierung. Und das ist nun mal KI-gestütztes Arbeiten. Und da sind Agenten für uns unfassbar hilfreich. Deswegen freue ich mich, hier zu sein und schreibe schon ganz viel über das Thema. Ihr kennt mich ja, ich muss es immer so ein bisschen aufräumen.
Ja. Hammer, dass du mit einem Startup in dem Bereich, worüber wir jetzt diskutieren, durchstartest. Magst du uns noch verraten, wie ihr euch dann ab heute oder morgen nennt?
Ja, Matrix. Wir sind ja alle schon ein bisschen älter und Matrix-Fans. Und es geht um Agenten. Das heißt, es gab nur alternativlos den Namen Smith & Partners.
Ein Wahnsinn. Toll gewählt. Also in der Tat, da kommen wir dann auch wieder zu den Dinos zurück, ne? Wenn wir die erste Matrix nehmen, die sollte dann auch irgendwann entstanden sein.
Aber unsere Agenten sind netter. Die sind nicht so böse.
Na, das ist vielleicht eine sehr schöne Überleitung, die netten Agenten, überhaupt mal so einen Blick zu gewinnen, weil jetzt haben wir ja Bilder im Kopf geschaffen, ne? Der nicht so nette Agent aus der Matrix, der hatte ja auch noch ganz viele andere dabei. Manchmal hat er sich auch repliziert in ganz viele und hat dem armen Neo so ein bisschen Stress gemacht an der Stelle. Ja. Vielleicht magst du uns aber mal so ein bisschen, ich hoffe ja nicht, dass das die Welt ist, in der wir dann irgendwann morgen oder übermorgen aufwachen, ihr das schafft vielleicht als Startup, sondern die wird ja irgendwie ein bisschen anders ausschauen, gerade im Marketing-Kontext, wo wir alle irgendwo auch herkommen. Magst du das mal so ein bisschen einordnen, wenn wir über Agentive AI, Agentive KI sprechen? Was meinen wir eigentlich? Was ist das? Wie grenzt sich das vielleicht auch von anderen Feldern ab? Also so ein bisschen ein for Dummies mal vorgeschickt, damit wir einfach einen Ordnungsrahmen haben.
Ja, super gern. Ich bin nämlich auch durch eine harte Schule mit meinen Data Science und AI-Kollegen gegangen. Ich finde es wichtig, was du sagst, ne? Wir haben ganz viele Bilder geschaffen und wir reden mittlerweile von KI in so einer sehr persönlichen Konnotation. Und wir müssen, glaube ich, wenn wir uns dem Thema jetzt nähern, damit es keine Smiths werden, einmal schauen, was steckt denn da dahinter. Und im Grunde genommen ist es relativ einfach. Es sind die, also die Agenten sind die letzten 10 Meter, würde ich sagen. Ne? Die können unfassbar viel mehr, aber ganz viel Arbeit ist schon geschafft. Agentische KI ist einfach nur eine Klasse von KI. Das Problem oder der Vorteil, das, was jetzt kommt, sind im Grunde genommen drei Eigenschaften, drei Säulen, auf denen agentische KI steht. Das eine ist Autonomie. Also wenn wir in ChatGPT rumtipseln, ne, dann ist das alles andere als autonom. Aber es war schon mal ein Quantensprung. Also das Jahr 2004 hat uns das Leben ja all erleichtert. Aber das ist es nicht, sondern Agentensysteme oder Agenten sind in der Lage, autonom zu handeln. So. Deswegen, ich schreibe so ein bisschen, autonome Agenten sind für mich so der weiße Schimmel und der schwarze Rappe. Ne? Also die Dinger sind dafür gebaut, dass sie eben autonom arbeiten. Jetzt kommt es nur noch auf den Grad der Autonomie an. Das Zweite ist, dass sie Ziele verfolgen. So, und wenn man das gut macht, dann verfolgt Smith halt andere Ziele, als er in der Matrix verfolgt. Das ist so auch ein bisschen meine Botschaft. Dahinter steckt halt immer noch, und das ist Teil dieser Diskussion heute, dahinter steckt halt immer noch das Domain-Know-how, ne? Also es ist immer noch das, wie ich die Software programmiere, so arbeitet sie auch. Und Lernen funktioniert immer nur auf einer Grundlage. So, das heißt, es ist gut, wenn wir jetzt vielleicht weniger arbeiten müssen, weil wir mehr denken können. Den Rest machen die Teile dann schon. So, und dann kommt das Lernen dazu, nämlich die Anpassungsfähigkeit. Wir kommen von einer relativ statischen Welt, wo wir einen Zustand geschaffen haben und der ist dann so, und mit dem haben wir weitergearbeitet, bis wir diesen Zustand dann wieder verändert haben. So, das ist jetzt anders, weil wir kommen tatsächlich in diese Dynamik, die wir uns schon seit ewigen Jahren wünschen. Und um diese Dynamik zu erreichen, muss ich Dinge vereinzeln und auch die Organisation anders sehen. Ich muss sie nämlich als Systeme sehen, wo jeder einzelne Knoten, wo jede einzelne Verbindung dynamisch sein kann, sich verändert, eben genauso wie die Welt. Und das ging die ganze Zeit nicht. Deswegen sind Agenten so ein Geschenk des Himmels, dass wir oder die Kollegen arbeiten damit seit den 80er, 90er, ne? Aber es dauert einfach, bis das reif ist. Der Einsatz, den habe ich schon besprochen, also ich habe es jetzt versucht zu definieren. Der Einsatz davon ist immer, wenn es dynamisch und komplex wird und wenn die Software reagieren muss. So. Und eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die mir in den letzten 2 Monaten eingeprügelt wurde, ist, diese Agenten haben Werkzeuge. So, und diese Werkzeuge ist jetzt alles, was wir bisher haben, plus Generative AI beispielsweise. Ne? Also wir haben Datenbanken, wir haben die ganzen KI-Methoden, NLP, wir haben Machine Learning, wir haben Reinforced Learning. So, Agenten sind natürlich, weil sie lernen müssen, sehr verbunden mit Reinforced Learning. Dahinter stecken Knowledge Graphs. Das ist jetzt was tatsächlich die nächste Stufe von Datenreife ist. Also ist das Datenset so reif, dass ich daraus einen Knowledge Graph mache? Weil das ist tatsächlich wie so ein Navigationssystem für die Agenten. Also wenn man die jetzt wild loslässt, dann machen die unter Umständen Quatsch und kommen erst in 2 Jahren in Honolulu an. Ne? Da gibt es einfachere Wege und es gibt auch Regeln. Regeln sind wirklich wichtig, um Lernen zu steuern. Dann gibt es Sensoren, Scheduling, ne? Die können ja ganz viele Sachen für uns machen. Und die Magic ist, dass man diese Teile vereinzeln kann und die dann im System dynamisch miteinander agieren. Und da liegt der große Vorteil, weil wir zum ersten Mal in der Lage sind, etwas wirklich systemisch zu sehen. Wer mich kennt, der weiß, ich bin Systemikerin, ich stehe total auf dynamisch und Emergenz und so. Und genau das geht jetzt, was vorher in ganz vielen Handlungsfeldern nicht da war. Das heißt, es geht in der Marketing Automation, direkte Reaktionen, in Personalisierung, aber auch in der Analyse. Ne? Wir analysieren keine statischen Geschichten. Und Generative AI, weil du mich gefragt hast, was ist der Unterschied zu Gen AI? Gen AI ist einfach nur ein Werkzeug, was Agenten benutzen können, aber ein unfassbar wichtiges, weil sie jetzt generativ auch tätig sein können. Wir wollen ja nicht nur den Code, sondern wir wollen dann den Bericht oder wir wollen eine Mail an jemanden oder wir wollen eine Voice-Ausgabe. Und dazu braucht der Agent die Grundlage Gen AI und alle, die da ihre Hausaufgaben gemacht haben, die können jetzt von Gen AI und also wirklich, 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 wirklich profitieren Und ja, ich sehe es echt wie Stefanie. Es ist gar nicht so eine Riesenrevolution, sondern es ist ein ganz konsequenter und schneller Evolutionsschritt. Und ich bin so froh nach diesen 10 Jahren Martech und Consumer Tech und Data, dass wir jetzt einfach neue Möglichkeiten haben und alle, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, werden jetzt ganz, ganz schnell profitieren. Wenn man, letzter Satz, wenn man über diese Agenten spricht, das ist das, was ich gerade in der Presse und so, werd da ein bisschen ungeduldig. Es gibt verschiedene Arten von Agenten. Also nicht Arten, sondern es gibt ein Kontinuum. Ne? Die koexistieren in Multi-Agentensystemen. Es gibt relativ einfache Agenten, die braucht man aber auch. Es ist keine Wertung drin. Das sind reaktive Agenten. Das sind so die Helferleine. Die tragen Dinge von A nach B und so. Sorgen dafür, dass das alles gut ist. Proaktive Agenten, die können dann auch schon mal planen. Aber die wirkliche Stufe, die gerade im Silicon Valley diskutiert wird, sind die kognitiven Agenten. Und da Expectation Management, ja, das geht, aber wir sind ganz am Anfang. Und das gilt es jetzt auszubauen, also diese kognitiven Fähigkeiten auszubauen und auch so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Man muss schon seine Hausaufgaben gemacht haben. Also um ein wirklich kognitives Agentensystem sauber zum Laufen zu bekommen, brauche ich eine gute intelligente Automatisierung. Und intelligente Automatisierung heißt Automatisierung plus AI. So, und das war es auch schon. Eigentlich ist es ganz einfach und man darf sich jetzt nur nicht verwirren lassen. Das hatten wir nämlich bei dem Martech-Thema schon mal.
Vielen Dank. Ein wirklich gelungener Rundumschlag. Ich glaube insbesondere nochmal wichtig, dass du am Ende diese Vielfalt der Agenten und auch der ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge nochmal betont hast. Ich glaube, das ist schon etwas, wo wir jetzt auch ein bisschen eben mit dem Bild im Kopf aufgeräumt haben, weil dann schauen die unterschiedlich aus, dann sind sie auch irgendwie anders nutzbar. Und ich glaube, wir kommen auch nochmal auf dein Domänen-Know-how zurück. Was geht mit? Dann sind wir eben nicht mehr bei der einen Ausprägung, sondern sind bei einer Heterogenität und einer wirklich bunten Welt an Agenten. Das vielleicht auch mal direkt so der nächste Schritt, mit euch allen jetzt zu gehen. Jetzt haben wir gerade von Kerstin gehört, was da alles geht, auch schon durchaus, was da kommt. Und ich finde, wir sollten jetzt einmal versuchen, dieses sehr Breite runterzubrechen. Und das funktioniert, finde ich, immer ganz gut, wenn man sich mal an wirklich existierenden, erfolgreichen Projekten, an Use Cases einfach so ein bisschen orientiert. Ich möchte mit euch jetzt mal in den nächsten Minuten diskutieren, wie stark Agentic AI wirklich bereits in Unternehmen, vielleicht sogar in die DNA von Unternehmen, vorgedrungen ist. Vielleicht mal, Stefanie, weil du vorhin den Exkurs und die sehr breite Erfahrung, die du seit AOL hast sammeln können, eingebracht hast. Es braucht ja für sowas auch eine Basis, ne? Auf der diese Vielfalt existieren, vielleicht auch miteinander arbeiten kann. Wie wertest du das ein? Ist das vorhanden?
AI hilft uns jetzt nochmal, ne? Und Kerstin hat es eben auch schon mal angesprochen, ne? Wir brauchen erstmal dafür ja auch wieder eine saubere Datengrundlage, ne? Also wir kommen wieder zurück eigentlich zu den Hygienefaktoren, die wir immer haben, besonders in den Datenbanken, in den Kundendaten, in eigentlich jeder Art von Datentöpfen, sage ich mal generisch. Die Daten müssen qualitativ einwandfrei sein und zur Verfügung stehen, ne? Weil sonst kann ich sie nicht anbinden und sonst kann der beste Agent, egal welche Art von Agent, auch darauf nicht arbeiten. Und ich glaube, deshalb hilft uns auch AI, bevor im Grunde alle jetzt furchtbar aufgeregt sind und sagen, oh mein Gott, ne, wir müssen jetzt irgendwas mit KI machen, glaube ich, nochmal einen Schritt wieder zurückzugehen und zu sagen, geben unsere Daten das her, haben wir einen sauberen Datentopf, ja, dann können wir im Grunde anfangen, in den Use Cases zu denken und zu sagen, was brauchen wir jetzt, was wollen wir machen, wo können wir dumme, repetitive Aufgaben, ja, die im Moment eben ein Mensch machen muss in vielen Fällen, noch mit Excel hoch und runter, wie können wir diese Aufgaben jetzt eigentlich von einer KI lösen? Und da habe ich ein schönes Beispiel von einer Freundin von mir, die für einen Vorstand im Bankenbereich Reports schrubbt, also kann man wie gesagt schrubbt, die ganz offen sagt, so ganz ehrlich, ne, in 2-3 Jahren wird letzten Endes mein Job hinfällig sein. Ne? Also wenn die KI eigentlich so weit ist, dass sie diese Reports erstellen kann, und das kann sie ja jetzt schon. Na, also ich kenne ein konkretes Beispiel, wo eben Reports aus 3 verschiedenen asiatischen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen aggregiert werden für einen Gesamtreport hier in Deutschland. Das ist technisch inzwischen möglich, aber geht natürlich nur, wenn die Daten sauber sind, wenn die Schnittstellen vernünftig funktionieren. Weil wenn nämlich nicht, und das war so ein bisschen das Resümee von meiner Freundin, die gesagt hat, das funktioniert, solange die Dinge standardisiert sind. Wenn aber natürlich spezielle Anforderungen kommen, dann ist, heißt es immer noch so, ja, das geht jetzt nicht, das muss jetzt jemand dann doch im Zweifel wieder händisch machen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen Chance und Risiko. Na, also ich glaube, wir können ganz viele, in Anführungsstrichen, dumme Aufgaben durch KI wesentlich kompetenter und schneller lösen. Ich glaube nach wie vor, dass es weiterhin Aufgaben geben wird, wo wir dann aber den Menschen brauchen, weil sie eben nicht standardisiert werden können. Wird man sehen, wie sich es entwickelt, ne? Aber ich weiß, ich glaube, Jack, ne, in dem Vorgespräch hattest du ja auch da auch in der Richtung ähnliche Meinung, wenn ich dir den Ball einfach rüberschmeißen darf.
Ja, vielen Dank.
Super. Jack antwortest. Ich gebe euch noch einen Impuls mit rein, den du vielleicht noch in dem Kontext noch mit beantworten kannst, weil wir bekommen die ersten Teilnehmerfragen rein. Und ich glaube, das ist sehr schön, die in dem Kontext, vielleicht kannst du deswegen dort ausholen, auch reinpasst, nämlich fragt jemand aus dem Kreis der Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Aufgaben delegieren Sie heute schon komplett an KI und wo sagen Sie bewusst, das machen wir weiter selbst? Das dockt so ein bisschen daran an, was Stefanie gerade eben auch sagte, wo will man etwas tun? Also von daher, gerne weiter mit Jack, aber vielleicht hast du das im Hinterkopf schon mal bei der Beantwortung.
Diese Beantwortung. Kann auch. Ich gerne mit aufgreifen. Es ist sehr, sehr spannend, Stefanie, ne? Und da bin ich hundertprozentig bei dir, dass da, überhaupt das Thema nochmal angehen zu können, bestimmte Datensätze da natürlich auch vorliegen müssen, die auch sauber sein müssen. Ich möchte aber noch einen Schritt noch weiter zurückgehen. Und zwar, Oliver, du hast vorhin noch das Thema, wie können wir das Thema künstliche Intelligenz insgesamt in der DNA des Unternehmens verankern? Und ich glaube, nur dann funktioniert das wirklich, dass man nachhaltig diese neue Era, also diesen neuen Zeitalter auch gut für sein Unternehmen auch nutzen kann, indem man dann top-down wirklich das richtig lebt. Ne? Und jetzt mal auf die Frage aus dem Publikum nochmal zurückzugehen, ne? Bei uns hier bei Taco ist das in der Tat auch der Fall, ne, dass wir Agenten auch schon mit drin haben. Ich kann natürlich nicht so viele Firmengeheimnisse verraten, aber wir gehen dahin, wo wir Effizienz sehen, zum Beispiel in der Kreation oder so, ne, dass wir uns nicht als Aufgabe, also als Ersatz noch nehmen, den Agent, sondern als Unterstützung. Es sind viele Bereiche bei uns im Unternehmen, die das wirklich gut nutzen und wird wahrscheinlich in Zukunft noch weiter intensivieren werden. Was wir noch betrachten müssen, ist den Rebound-Effekt, was dann dabei entsteht, ne? Weil natürlich, wir können sagen, wir können uns über schöne andere Sachen irgendwie beschäftigen und sonstiges. Ich habe lustigerweise heute auf dem Weg zur Arbeit einen sehr, sehr interessanten Podcast gehört, wo genau das Thema nochmal angesprochen wurde. Da wurde ein Vergleich gezogen mit den Roboter-Rasenmäher, ne, die viele nutzen, um sich die Arbeit zu sparen und Rasen zu mähen. Und was macht man am Ende? Man sitzt nicht auf der Liege und entspannt sich in der Sonne, sondern man macht eine andere Aufgabe. So, und das, glaube ich, ist eine sehr gute Übersetzung auf das Thema, was wir jeden Tag hier auch ansprechen und besprechen werden und höchstwahrscheinlich in Zukunft, wenn das so weitergeht, dann nochmal intensivieren werden. Ne? Wie sieht denn die Parallelwelt letztendlich aus, wenn einmal ein Agent gut funktioniert, egal in welchen Bereichen, ob das jetzt substitutiv ist oder additiv, ne? Auf jeden Fall eine spannende Geschichte, die viele Unternehmen sehen. Ne? Auf meinem früheren Leben, bevor ich hier bei Taco war, war das Thema ähnlich. Ne? Man hat sich einen Agenten genommen, der als Unterstützung war, um Impulse zu geben und vielleicht die ersten repetitiven Aufgaben dann zu unterstützen. Aber das sind wir noch nicht so weit. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? Ich vermute mal, dass da noch eine Welle passieren muss. Kerstin, du sagtest das schon ganz schön, ne? Dass wir gerade das alles mitgestalten. Ich glaube, unsere Aufgabe natürlich auch als Brands, als Standort Deutschland, da ist ganz klar dazu, ne? Ist, dieses Thema wirklich so zu verankern und mitzugestalten, um da wirklich für jeden einen Mehrwert dann am Ende des Tages zu bieten.
Und die Szenarios in den Domänen, ne, die sind einfach unterschiedlich und die Ziele der Systeme sind unterschiedlich. Das ist nicht eins für alles. Aber diese Flexibilität macht es halt möglich.
100%, ja.
Aber ich habe vielleicht noch ein konkretes Beispiel, Oliver, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ne, zu Jack, ne, was du schon gerade gesagt hast. Ich habe gestern ein sehr spannendes Webinar gehört vom ADAC und Aristech, die nämlich angefangen haben im Kundenservice ganz konkret, ne, auch nochmal auf die Frage aus dem Auditorium zu antworten, einen Agenten aufgebaut haben, der in erster Linie erstmal Call-Qualifizierung macht. Also erstmal sagt, worum geht es? Jetzt sagt man so, ja, okay, es hat die IVA früher auch gemacht, ne? Aber der jetzt im nächsten Schritt auch beispielsweise, wenn jemand sagt, man muss mit meiner neuen Clubkarte vom ADAC, der dann automatisch die Clubkarte versendet, ne? Beziehungsweise eine SMS schickt mit dem Link, wo ich mir meine Clubkarte angucken kann. Und das ist jetzt mal ein kleines Beispiel, aber ein sehr konkretes Beispiel, ne, wo der Kollege Patrick Rieh heißt der Kollege, der das betreut, das Thema beim ADAC, eben ganz klar gesagt hat, diese Anfragen erstmal zu sagen, okay, was für ein Call ist das? Was möchte jetzt der Kunde oder die Kundin? Ne, das ist eine langweilige, repetitive Aufgabe für einen Callcenter-Agenten. Das muss der nicht tun. Sondern das kann ein cleverer Agent, der dann im nächsten Schritt eigentlich auch schon einen Prozess anstoßen kann, ne, was für den Agenten theoretisch auch wieder nur ein Klick wäre, das kann der übernehmen und damit Ressourcen schaffen, dass eben für einen menschlichen, qualifizierten Callcenter-Agenten andere Aufgaben, die komplexer sind, ne, wo man eben mehr Schritte vielleicht machen muss oder wo es um Eskalation geht. Also das ist zum Beispiel, das ist mir auch total wichtig, das nochmal hervorzuheben, dass das Thema, welche Aufgaben kann ich delegieren, weil sie langweilig sind und für welche Aufgaben brauche ich nach wie vor eben Menschen. Ne, weil das Thema Empathie beispielsweise, gerade bei Eskalation, bei komplexen Fragen, nach wie vor sehr, sehr wichtig sein wird. Und da brauche ich eben jemand, der dann genau zuhört. Und bei diesem ADAC-Beispiel fand ich das halt sehr schön greifbar zu sagen, das sind einfache Aufgaben, das kann der Agent, ne, mit einer gewissen Intelligenz nachher. Ne, also die arbeiten jetzt daran, immer mehr Prozesse anzubinden, dass der KI-Agent im Grunde immer mehr von diesen einfachen Prozessen übernehmen kann. Aber natürlich wird es viele Bereiche weiterhin geben, wo du halt einen Menschen brauchst. Mhm. Und vielleicht letzte, was mir dazu noch einfällt, ich war beim Marketing Tech Summit, ne, wieder super tolle Veranstaltung dieses Jahr gewesen. Kerstin hat es erwähnt, ne, und da war der Steve van Bellicam. Den kann ich auch nur empfehlen, jedem, der ihn noch nicht kennt. Spannender Typ, wirklich sehr interessante Vorträge immer, der von einer Untersuchung erzählt hat, dass Patienten befragt wurden, die Diagnose einmal von einem Arzt zu bekommen und einmal von ChatGPT. Und 69% der Patienten haben gesagt, sie fanden die Diagnosemitteilung von ChatGPT besser als vom Arzt. Jetzt kann man erstmal sagen, so, oh mein Gott, ne, was soll das bedeuten? Sind die Ärzte nicht empathisch genug? Sind sie zu kompliziert? Was auch immer. Oder man kann sagen, das ist doch fantastisch. Das heißt, ich kann eigentlich eine Diagnosemitteilung erstmal automatisieren und dafür schaffe ich dem Arzt Freiraum, sich um wirklich akute Fälle zu kümmern, um komplexe Fälle zu kümmern, um vielleicht in der Notaufnahme wieder eine bessere Verfügbarkeit zu haben. Also das ist mir ganz wichtig, nochmal zu sagen, KI bietet uns im Grunde so viele Chancen, Ressourcen freizuräumen, die wir für andere Themen wieder einsetzen können. Aber ich fand dieses Beispiel schon krass, muss ich sagen. Führt auch wieder dazu zu sagen, was ist die Chance in KI?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Absolut, das ist ein sehr starkes Beispiel, gerade in so einem sensiblen Bereich, ne? Und ich meine, danke, dass ihr da auf die Frage der Teilnehmerin oder des Teilnehmers auch jetzt sehr konkret eingegangen seid. Vielleicht, Giulio, hast du da tatsächlich ja auch noch einen Blick drauf, weil du sagtest es vorher schon, du bist da auch oftmals vielleicht mehr in den unternehmensinternen Prozessen im Hintergrund unterwegs. Ist das da eine ähnliche Richtung, dass eher die, ich sag's mal, einfachen Tätigkeiten derzeit delegiert werden? Ist es vielleicht eher eine Augmentierung auch schon komplexer Dinge, wie eben das Beispiel von Stefanie im medizinischen Bereich? Was beobachtest du da?
Ja, guter Punkt. Also das ist sehr unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Natürlich ist die erste Reaktion oftmals Richtung Effizienzgewinne zu schauen, weil after all geht es immer oder sehr oft einfach darum, die Chance von KI zu nutzen, was Profitabilitätssteigerungen oder Profitabilitätseffekte betrifft, die zu adressieren. Und da ist man dann meist in so einer sehr, sehr frühen Phase von, was lässt sich automatisieren. Spannend wird, wenn man mal so diese zweiten, dritten Horizonte sich anschaut, und das greift auch so ein bisschen die Punkte auf, die Jack, du eben auch angebracht hattest. Was ist, wenn Aufgaben und Rollen sich verändern? Was ist, wenn, Stefanie, dass der Report plötzlich jetzt nicht mehr manuell händig, sondern eben automatisiert erstellt wird? Und da reden wir dann eher von so transformativen Herangehensweisen. Das heißt, mit einem, das ist natürlich sehr schwer, weil das ist A, noch eine Moment sicherlich hin, aber eben auch so ein schnell entwickelndes Feld, dass es gar nicht so leicht fällt, sich vorzustellen, wie sieht denn die Welt in 5 Jahren aus, wenn wir in einer agentiv angetriebenen Welt sind. Was aus meiner Sicht da immer sehr gut hilft, ist, wenn man, und das ist das Schöne bei dieser neuen Generation von künstlicher Intelligenz, wenn man sich diese Pipelines mal anschaut. Wir als Unternehmen arbeiten sehr eng mit den Herstellern von diesen Modellen zusammen. Und hat zum Beispiel diesen Sommer OpenAI ihre Roadmap kommuniziert Richtung Artificial General Intelligence. Und das eben entlang der Dinge, die wir heute schon erleben. Also wir haben seit 2 Jahren alle ChatGPT in unseren Browsern laufen. Wir haben seit diesem Sommer oder seit vor kurzem erst mit O1 Preview und O1 Mini die ersten Reasoning-Beispiele, die auch sozusagen kommerziell verfügbar sind in solchen Produkten. Und der nächste Schritt, ja, das sind die Agenten. Spannend wird es aber auch dann zu schauen, was sagt denn ein OpenAI oder ein Anthropic, was kommt danach? Und da spricht man von Innovatoren, ne? Also dann sozusagen die Kumulation von, was können Agenten, die logisch denken können, die auf Sprachmodellen basieren. Und wie das endet, das sind dann quasi Organisationen, wahrscheinlich dann aus heutiger Sicht so die rudimentären Vorläufer, irgendwelche sogenannte Agent Societies. Wenn man von dort aus mal schaut und sich überlegt, was macht das mit einem Arbeitsprozess, was macht das mit der Welt, dann sieht man, glaube ich, relativ schnell, dass bestimmte Arten von Aufgaben so nicht mehr existieren werden, wahrscheinlich irgendwann. Dafür aber eine ganze Menge anderer. Und ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hat von euch dreien, aber das ist auch wiederum das, was ich immer versuche in meiner Arbeit zu sehen, weil ich komme aus dem Innovationsmanagement, es spielt der Mensch, die Menschen immer eine wichtige Rolle. Und es geht nicht um wir oder die Maschine, sondern es geht darum, wie, das sind wir beim Thema Augmentierung, wie können wir unsere Stärken miteinander kombinieren, um dann eben, wie ihr es ja auch schon sagtet, mehr Zeit zu haben für ja, sagen wir mal, Problem Solving oder kreative Aufgaben oder eben empathische und emotionale Themen, sich damit auseinanderzusetzen mit der Hilfe von dieser Technologie. Also was wir beobachten, ist natürlich dieser erste Reflex, dieser Effizienz, dieser Automatisierungsreflex, weil immer Profitabilität eine wichtigere Rolle spielt in unserem ökonomischen Umfeld gerade, aber eben auch mehr und mehr jetzt anfangen wahrzunehmen, dass man anfängt, eher transformativ an diese Sache anzugehen, also wirklich grundlegend zu überlegen, wie sieht denn mein Geschäft aus, wie sieht meine Arbeit künftig aus. Und das fällt mir immer wieder dieses Beispiel ein, als, und dann gehen wir jetzt mal zurück in die Internet-Dinosaurier, das ist seit 1999, glaube ich, war das. Da habe ich, ich glaube, es war Quell, ein PDF-Dokument von ihrem Versandkatalog in 365 Seiten, das PDF auf ihre Webseite gestellt. Und das hat man damals als E-Commerce verstanden. Ja, fast forward 10 Jahre, man schaut auf Amazon.de und man sieht, was für Möglichkeiten in dieser Technologie, in dem Fall des Internets, steckte, was man damals aber noch gar nicht richtig greifen konnte. Und ich glaube, das ist der spannende Moment, wo jetzt auch, Kerstin hat es vorhin gesagt, wo Agenten, glaube ich, so den Weg ein bisschen ebnen können, um diese Entwicklung jetzt mehr einzusteigen. Das ist zumindest das, was wir auch wahrnehmen in den Gesprächen mit unseren Kunden.
Vielleicht noch mal kurz einen Zusatz dazu, sorry, weil ich bin ja hundertprozentig bei dir, Julia. Bitte? Ja, bin ich hundertprozentig bei dir, Julio, ne? Ich würde aber noch einen Schritt weitergehen, was ich viel im Ausland wahrgenommen habe, in Nordamerika. Unternehmen, die sich noch intensiver damit beschäftigen, um Wettbewerbsvorteile daraus zu generieren, indem die Kosten senken, um dann wirklich dann Preiswettbewerbsvorteil regional Konkurrenz zu haben, ne? Also Kosten in der Produktion oder in entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses eines Unternehmens, ne? Und dann kommen wir auf eine ganz andere Ebene, die wirklich dann für uns interessant wird. In Deutschland ist es leider noch nicht so ganz da. Ich folge das im Ausland schon seit mehreren Jahren schon längst etabliert, ne? Und da ist man schon ein Level noch weiter gegangen. Das sind diese Fragen, die wir uns hier stellen, die sehr zukunftsmäßig klingen, schon längst Realität. Das wollte ich nochmal loswerden, weil das glaube ich schon so unterwegs, wo es ja auch hingeht, ne, am Ende des Tages.
Das möchte ich mit euch tatsächlich noch gerne ein bisschen intensiver beleuchten. Hat die Stefanie mit ihrem Beispiel aus der Medizin bei mir einen Punkt auch nochmal hervorgerufen. Und ich hatte da die Freude zuletzt, eine Lesung von der Lea Steinacker, der Miriam Meckel zu hören. Die haben ja ein tolles Buch in dem Kontext herausgegeben. Und da sprachen sie auch von einem Medizinfall, auch aus dem Ausland, wo man geprüft hat, diagnostiziert, ich weiß nicht, welche Art von KI, schwierige Fälle besser oder wirklich sehr erfahrene Ärzte. Das Spannende war, man hat das durchgeführt und es kam erstmal ein Pari raus. Es waren 75-74%, also statistisch nicht signifikant, wer besser gewesen wäre. Der Punkt ist aber, es waren augmentierte Prozesse. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, was kommt. Am Ende des Tages hat man nochmal nachgehakt bei denen, die durch KI unterstützt waren. Warum kam nichts Besseres heraus? Und es kam heraus, dass die deswegen auch nur bei diesen 74-75% lagen, weil sie eben nicht der Empfehlung der KI gefolgt sind. Die hätte nämlich alleine zu 95% richtig diagnostiziert. So, und dann saßen natürlich auch Ärzte dort im Publikum, die das Buch auch gelesen haben und kokettierten damit. Und mich leitet das mal zu einer Frage über, nämlich, und die haben Julio und auch eben Jack schon so ein bisschen, und ihr habt es alle eigentlich schon mit erwähnt, welche Tätigkeiten, vielleicht auch welche Hierarchiestufen betrifft das denn eigentlich? Wir sprechen da von Chefärzten, die so etwas gemacht haben. Wir sprechen nicht von der Assistenz, die in einer Ambulanz vielleicht steht und jemanden aufnimmt, wo wir vielleicht einfacher mit der Krankenkassenkarte uns einlesen können. Das ist ja offensichtlich auch etwas, wo entsprechende Prozesse, entsprechende Agenten durchaus Mehrwerte schaffen könnten. Wo glaubt ihr, wo ist da gerade der, wer profitiert, für wen ergeben sich Chancen? Ist es das Top-Level? Sind es die Chefärzte gerade? Ist es die Assistenz? Ihr könnt auch gerne ein anderes Beispiel und gerne aus dem Marketingbereich wählen. Ich habe das jetzt nur aufgerufen, weil wir es eben so im Sinn hatten. Was beobachtet ihr da? Wo geben vielleicht auch Unternehmen gerade wirklich Gas, um Dinge besser zu machen oder effizienter zu machen? Ich weiß nicht, wer mag von euch?
Ich glaube, Julio hat schon einen sehr wichtigen Punkt gesagt, ne, dass wir jetzt Reasoning haben. So, das heißt, mit Gen AI haben wir Produktion. Und aus den Marketing- und Wirtschaftswissenschaften wissen wir, dass Produktivität kein Differenzierungskriterium ist. Ne? Das ist schon wichtig. Und wenn Produktivität jetzt Commodity wird, weil in 5 Jahren haben dann alle durchoptimiert und durchautomatisiert, weil es jetzt super einfach ist. Und dann kommt es auf Differenzierung an und dann kommt es auf strategische Entscheidungen an. Und mit kognitiven Agenten, mit intelligenteren Systemen und dem menschlichen Wissen, das ist ja schon wichtig, ne? Kann ich jetzt anfangen, strategische Entscheidungen zu treffen. Das heißt, aus meiner Sicht müssen wir das Thema KI jetzt aus der Operative rausholen und in die strategischen Abteilungen bringen. Dort hat es aber auch zum ersten Mal einen wirklichen Nutzen, weil ich über Simulationen, nächstes Jahr kommt das Thema Twin, Gartner hat es schon gesagt, alle reden drüber, ne? Ich kann jetzt über Simulationen tatsächlich Entscheidungen treffen und Geschäftsmodell und Betriebsmodell fließen zusammen, endlich. Endlich. Wir haben einen Case gerechnet, was passiert mit den Media-Investitionen, wenn ich eine bestimmte Technologieinvestition mache. Das ist Wahnsinn, was da rauskommt, ne? Also, wie ich alles, was wir bisher schon wissen, nochmal anders bewerten kann, weil diese Agentensysteme im System optimieren, also viel realitätsnäher. Und was haben wir für ein Problem aktuell? Wir haben das Problem, dass wir überall Daten haben, viel zu viele eigentlich, weil wir den Eimer-Effekt kennen, ne? Viel zu viele Daten, viel zu viele Dashboards. Wir haben so viel Geld ausgegeben für irgendwelche Dashboards. Aber es funktioniert alles nicht, weil die Schnittstelle Mensch nicht funktioniert. Es ist einfach zu viel Kommunikationsaufwand.
Ja.
Also ich glaube, Kerstin gerade eingefroren, aber
du weißt es, Stefanie, ne, mit dem Marketing, und da muss man sich mit PS absprechen, Emotionen.
Ja, jetzt bist du, glaube ich, wieder da. Emotionen habe ich gesagt, Kerstin. Dann würde ich kurz den Ball.
Warte mich wieder? Ich glaube, ich habe aber auch alles gesagt.
Ja? Danke. Okay. Ja. Würde ich kurz aufgreifen. Genau, also ne, ich glaube, jetzt habe ich den Faden verloren.
Das spiele ich dir einmal zu, den ich daraus mitgenommen habe. Und wir hatten ja auch ein Vorgespräch. Und zwar knüpfe ich da mal an das, was ich ursprünglich gefragt habe. Ich habe ja auch schon erlebt, dass tatsächlich mittlerweile einige Unternehmen mal experimentieren und ersetzen hier einen CEO für eine Weile durch so Dinge. Und du hast ein sehr schönes Beispiel gebracht aus dem Unternehmensgründungsumfeld. Vielleicht magst du das nochmal an der Stelle auch mit reingehen. Das fand ich nämlich sehr stark.
Meinst du jetzt mich, Oliver?
Ja.
Okay. Das Gründungsbeispiel weiß ich. Ach so, doch, ja, genau. Das wollte ich nämlich bringen. Dankeschön. Das war nämlich die Brücke. Und zwar war in einem der Impulsvorträge auf der K5 Anfang des Jahres, ne, hier in Berlin, war ein Vortrag, wo der Referent gesagt hat, in 2 Jahren wird die KI in der Lage sein, eine Firma komplett von Scratch, also sprich, ich mache die Registrierung im Handelsregister über Finanzierung, über Aufbau von Prozessen, Marketing und so weiter bis hin zur Logistik und Versand komplett eigenständig aufzubauen und zu führen. Und ich muss sagen, da war ich im ersten Moment ein bisschen geschockt, ne, weil ich gedacht habe, so, oh mein Gott, ne, also irgendwie komplett ohne auch menschliche Kontrolle. Ne, ob das so eintreten wird oder nicht, wird spannend sein. Ne? Da wird Kerstin wahrscheinlich dann auch eine Meinung zu haben. Aber die Perspektive, ne, dass wir im Grunde genommen oder dass KI in der Lage sein wird, all diese Prozesse komplett zu automatisieren, fand ich schon ein bisschen beängstigend. Und einen Punkt wollte ich noch dazu sagen, so das hat Jack vorhin nochmal gestresst, das Thema. Und ich glaube, das ist essentiell. Und Kerstin hat es auch gerade nochmal aufgenommen. Das Thema KI, wie arbeiten wir mit KI im Unternehmen, muss als Strategie oben im Top-Management verankert sein. Also wenn nicht im Grunde genommen top-down gesagt wird, wir wollen mit KI arbeiten, ne, und das ist wirklich ein Stück unserer DNA oder soll auch wirklich langfristig ein Wettbewerbsvorteil werden für uns als Firma, dann muss es wirklich von oben im Management verankert sein. Weil sonst fängt an, das Marketing ein bisschen KI einzusetzen und dann Sales ein bisschen KI und der Kundenservice ein bisschen KI. Und dann wirst du nicht schaffen, meiner Meinung nach, und ich fand, ne, das, was jetzt auch Julio und Kerstin gesagt haben, führen eigentlich die Fäden wieder zusammen. Ne? Es muss ein Gesamtkonzept geben, wie wollen wir mit dieser neuen Option arbeiten, wie verankern wir es wirklich in unserer Firmen-DNA, damit wir es strategisch vorantreiben können und uns eben nicht wieder zerfleddern, ne, mit hier ein bisschen, da ein bisschen, und dann hat es nicht wirklich den Effekt, den es haben kann.
Ja, danke für das auch.
Machst du jetzt einen kurzen Kommentar dazu, ne, weil ihr habt hundertprozentig recht, also letztendlich sowieso eine Frage, Oliver, ne, KI hat letztendlich einen Impact auf unser gesamtes Dasein, jetzt schon. So, ne? Wir sprechen natürlich jetzt über die berufliche Ebene die ganze Zeit, ne? Und auch da ist das in alle Hierarchien eben rüber hinweg. Momentan, und da gebe ich euch recht, ne, sind wir ein bisschen nach unten geguckt, okay, was können wir jetzt für meine, das Thema von heute ist auch repetitiver Aufgaben, ne? Aber das wird nicht lange dauern, bis wir wirklich überall dieses Thema, wenn wir es richtig im Unternehmen verankern, dann Aufgaben anders interpretiert werden. Und nochmal, du hast mir im Vorgespräch hast das erzählt, Stefanie, ne, dein Beispiel von vorhin. Und dann habe ich darüber nachgedacht, letztendlich sind wir schon fast da. Also im Bereich zum Beispiel Cloud-Selling, ne, wo viele kleine Firmen sich dann selbstständig machen und machen dann über künstliche Intelligenz Bilder und veröffentlichen damit Bücher ohne einen Verlag, ohne eine große Firma dahinter, ohne richtig zeichnen zu können oder einen Art Director dabei zu haben. Und da fehlt nur noch ein Katzensprung und dann sind wir da, wo letztendlich dieses Beispiel von dir, Stefanie, dann in 2 Jahre ist. Ich glaube, das dauert nicht mehr so lange wie 2 Jahre.
Vielleicht mal das bei dir direkt nochmal aufgegriffen, Jack, was ich ganz spannend vielleicht auch nochmal finde in dem Zusammenhang. Ihr seid ja ein Händler. Ich meine, ja klar, ihr rüstet euch jetzt, eure Kundinnen und Kunden ja auch. Die haben vielleicht irgendwann persönliche Assistenten. Machen die das alles unter sich dann am Ende aus? Also brauchst du da nicht mehr mich, der bei euch in eine Filiale geht und dich, der mich irgendwie unterstützt und wir sind erlöst? Also habt ihr das auf dem Radar, wie sich da eure Rolle vielleicht als Unternehmung sogar verändern kann?
Ja, also wir wissen, das ist natürlich eine Veränderung und ich glaube, die Konsumenten, davon bin ich eigentlich überzeugt, ne, dass sie jetzt schon Assistenten haben. Ich meine, allein mit Gesprächen in der Familie, ne, mit den Teenies, die also zur Schule gehen und ChatGPT nutzen als Hausaufgabenhelfer, ne, also da fängt das letztendlich schon alles an. Und es dauert auch da nicht mehr lange, bis da dieser Assistent, dieser Agent letztendlich sagt, mal hier, es wird kalt, der Jacke ist kaputt gegangen letztes Jahr. Du brauchst jetzt eine Jacke und im besten Fall kaufst du die noch bei Taco, weil wir zahlen im Jahr die 50% Aktien auf Jacken haben. Aber letztendlich wissen wir natürlich, passiert ein bisschen Werbung natürlich so machen für uns, aber passiert natürlich auch eine große Veränderung, die wir auch wahrnehmen und entsprechend dann auch versuchen, dagegen zu wirken.
Hundertprozentig, ja. Ja, wahnsinnig spannend. Und da vielleicht auch jetzt nochmal aus dem Vorgespräch auch den Julio nochmal integriert. Jetzt nehmen wir mal wieder den unternehmensinternen Kontext. Bislang, ob es jetzt Händler sind oder andere Player, leben ja auch davon, dass sie eine intensive Datenanalyse betrieben haben, um zu wissen, wann bieten wir die Jacken für 50% an. Da hattest du, erinnere ich mich, einen sehr spannenden Impuls reingegeben. Naja, vielleicht übernimmt diese ja sogar Schaffung von Daten, Stichwort synthetisierte Daten, synthetisierte Personas, irgendwann auch die KI für sich und was bedeutet das denn dann in dem Kontext von Agentic AI?
Ja, das ist eine ganz zentrale Frage, um die sich gerade sehr viel dreht, weil wir feststellen oder man stellt in dieser Industrie fest, ja, diese generellen Modelle, die sind deswegen aktuell so performant und gut, wie sie sind, weil sie eben auf sehr vielen Daten basieren. Es gibt solche Trends, dass jetzt angefangen wird, in Vertikalität zu denken. Es werden quasi dedizierte Modelle für bestimmte Sektoren entwickelt, die dann noch mehr mit diesem domänenspezifischen Wissen gefüttert werden. So, das funktioniert sehr gut, wenn ich auf einer Skala eines Internets oder ähnlichem solche Modelle entwickle, worauf ja die ganzen Generationen dieser aktuellen Modelle, ob das jetzt Claude, Gemini oder GPT entstanden sind, aufbauen. Was mache ich als Unternehmen, wenn ich das nicht habe? So viele da, also zum einen, was ihr vorhin sagt, das ist natürlich absolut richtig, das Thema Datenanalyse, Datencleaning, Datenaufbereitung, das ist alles richtig und wichtig, aber die reicht natürlich bei weitem nicht aus, um solche Modelle irgendwie zu perfektionieren. Das heißt, da kommt das Thema synthetische Daten ins Spiel. Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil zum einen lassen sich mit so einem Ansatz adäquate von den Kategorien her und von den Parametern her quasi ähnliche Daten erzeugen wie echte, nur sie sind nicht echt. Sie haben die gleichen Eigenschaften, sie werden sozusagen gleich interpretiert, aber sie sind halt anonymisiert, synthetisiert, generiert. Das zweischneidige Schwert aus dem Grund, weil man natürlich auch hier schauen muss, dass diese Systeme ja nicht allwissend sind und jemand nach dem, was man da reingibt, woraus man dann, vielleicht den wissen wir, ein Beispiel qualitativen Datensatz basiert auf 50 oder 300 Daten. Und aus denen generiere ich mir mit Modellen wie Claude 3 Terabyte an Trainingsdaten, die ich nutzen kann, um Modelle zu trainieren. Wenn ich am Anfang bei diesen 300 Datensätzen nicht sauber bin, dann habe ich natürlich auch in dem Output entsprechende Effekte. Ich glaube, dass das ist das, womit wir uns so aktuell in unserer täglichen Arbeit beschäftigen, aber was, gehen wir mal zurück, was Kerstin anfangs sagte, diese Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet, vor dem Hintergrund von logischerem Verhalten von KI, kognitiver KI, das sind ja auch Dinge, an denen schon sehr lange geforscht wurde. Und das ist, wenn man überlegt, auf welcher technologischen Innovation diese generative KI aufbaut, auf der auch Agenten basieren, dann ist das im Endeffekt ja ein Komplettierungsalgorithmus, wenn ich das so sagen darf. Vielleicht gibt es ja schon die Diskussion, das eine ist, ich generiere Texte und das andere ist, ich denke. Wir denken aber nicht in Texten. Wir denken nicht in Schrift, in Sprache, sondern die Abläufe, die in unserem Gehirn stattfinden, die sind teilweise ergründet worden und teilweise noch nicht ergründet worden. Das heißt, da ist noch viel Unwissenheit mit dem Spiel und das ist spannend, weil vieles baut jetzt auf diesen Foundation-Modellen auf, diesen Grundlagenmodellen auf. Und da sind aber solche Sollbruchstellen drin, ne, die von der einen Welle zur nächsten, also von ich generiere Texte, ich fange an zu denken, hinzu, ich führe autonome Aktionen aus, hinzu, ich bin auf einem ganz anderen Segment da unterwegs. Und das ist schon spannend, weil da gibt es kein richtig und kein falsch. Das ist halt sehr viel Try and Error. Man probiert Dinge aus, man versucht zu verstehen, was funktionieren kann. Aber ich glaube, bis wir an diesem Punkt gekommen sind, und das ist, ich glaube, da sind wir, wenn man dann mal die so universelle Gesetze wie die Thermodynamik hier beratet, es wird nie diese perfekten Daten geben. Es wird nie qualitativ saubere Daten geben. Also das ist einfach alle Naturgesetze, die es gibt, die arbeiten dagegen. Und das ist aber die Realität, mit der wir umgehen müssen und dann da schauen, wie man gute Lösungen findet.
Also Kerstin, vielleicht kannst du das mitbeantworten, ne? Weil ehrlich gesagt, ich habe gerade jetzt nochmal nachgedacht, was Rudi so gesagt hat, was ist eigentlich mit Kontrolle von KI? Also ne, gerade wenn wir jetzt über kognitive KI reden, ich finde, das ist nochmal echt eine andere Dimension. Vielleicht, Kerstin, kannst du dazu nochmal was sagen zu deiner Antwort?
Ja, ich mache dann zwei draus, weil das, was Julio gerade gesagt hat, ist natürlich mega spannend. Ne? Und meine Sorge ist so ein bisschen, dass wir den gleichen Fehler machen wie die letzten zwei Jahre, nämlich welches System ist das Beste, welches Modell ist das Beste, ja jetzt schon, ne? Da draußen die Methodiker, die sagen, aber mein Algorithmus ist besser. Das ist, wer Blackwood 7 damals mitgebracht hat, Markov-Kette, die arme Markov-Kette ist verdorben für immer, dabei ist die so hilfreich, nur weil man ein Ziel mit einem Algorithmus verbunden hat, ne? Und am Ende, egal was diese KI-Systeme machen und welches Reasoning und so, die Nützlichkeit für den Geschäftserfolg. Und die kann ich als Mensch bewerten. Ich kann sehen, wenn mir ein Modell sagt, du musst ein Retargeting mal Faktor 10 hatte ich schon, ne? Dann sage ich, das ist Domain-Know-how, das geht nicht, ne? Also Mathe ist das eine und Bewertungskompetenz ist das andere. Dafür muss ich aber dann viel, viel tiefer in die Mathematik rein. Ich muss diese Modelle auch irgendwie verstehen und bewerten können. Und da kommt so diese Cross-Funktionalität, die Interdisziplinarität. Wenn ich als Fachkraft nicht in der Lage bin, mich mit einem Data Scientist auf so einem Basislevel auseinanderzusetzen und mit einem ITler, dann können wir irgendwann nicht mehr miteinander sprechen. Und das ist die Sollbruchstelle. So, dann machen die Maschinen das eine und wir meckern wieder und so. Also es darf nicht passieren, was die letzten 10 Jahre passiert ist. Und human in the loop immer, aber ich weiß ja, wenn das Modell mir sagt, Jack, please triple your media budget, dann musst du ein bisschen grinsen. Und dann muss man vielleicht das Modell größer bauen. Das meinte ich mit strategisch. Vielleicht ist ja wirklich sinnvoll, aber sowas kauft mir ein Vorstand nur in der totalen Simulation ab. Und das Coole an diesen Agentensystemen ist, dass die langsam wachsen können. Wir haben nicht mehr dieses, du musst jetzt erstmal ein Riesenmodell machen, 2 Jahre lang, bevor du was siehst, sondern durch diese Vereinzelung der einzelnen Elemente und Knoten ist es ein System, was sich langsam aufbaut. Und dann ist auch das so ein Corona-Ding, ne? Alle Modelle sind kaputt mit Corona. Alle haben von vorne anfangen müssen. Jetzt, ich kann das reinbringen, ne? Ich verliere nichts aus der Vergangenheit. Vor uns war ja Media Mix. Das ist jetzt völlig anders möglich. Und dann habe ich Human in the Loop immer. Das ist ja dieses große, ne? Human in the Loop. Aber der Mensch bewertet, er muss kreativ sein und inspirativ, weil Produktivität ist Commodity. In 5 Jahren kann ich nicht mehr über Produktivität wachsen, sondern ich muss über Differenzierung wachsen. Zurück zu der alten Marketingdisziplin, nämlich, was du gesagt hast, das Herz und der Kopf der Menschen. Das kann nur ein Mensch. Das ist nämlich anders als bei Diagnostik. Diagnostik ist Mustererkennung. Ich habe noch kein Muster bei menschlichen Gefühlen gefunden. Die sind, oder es sind einfach zu viele Variablen dabei. Ne? Ich glaube, das muss man spüren und eine Maschine hat keine Spiegelneuronen. Hat sie noch nicht. Mal gucken, was passiert. Und dann gibt's aber auch das Thema nicht nur Human in the Loop, sondern Society in the Loop. Ne? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Weil ein Agent, das darf man politisch und so wirtschaftlich gar nicht weiterdenken. Ein Agent wird ohne jegliches Gefühl dieses Ziel, was er bekommen hat, verfolgen. Das heißt, im Agentensystem habe ich auch Agenten, die dafür sorgen, dass wir noch einigermaßen ethisch vorgehen, unter Umständen. Das gibt Regeln oder so, ne? Wirtschaft kann bis zum Exzess getrieben werden. Aber das ist nicht mehr gut für uns als Gesellschaft. Nur man muss auch über die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge nachdenken. Wenn keiner mehr arbeitet, kann keiner mehr was kaufen. Das ist für uns alle nicht gut. Also Human in the Loop, Society in the Loop. Und der Mensch hat eine Bewertungsfähigkeit. Ich kann ein Mediamodell angucken, kann sagen, ob das stimmt oder nicht, weil ich schon 200 gesehen habe. Das kann die KI auch lernen. Aber die Frage ist, dafür muss sie mal 200 gute Modelle gesehen haben. Das haben die wenigsten. Deswegen auch so make or buy. Ich glaube, wir bringen an bestimmten Stellen unsere Kompetenzen besser zusammen und hören auf, jetzt welches Modell ist besser. Ist gut, wenn wir mal so ein paar Grundlagen schaffen. Aber die Frage, was mache ich denn jetzt daraus? Kann ich sehr gut mit KI augmentieren, aber die Entscheidung liegt bei mir. Das ist eine Verantwortung.
Und die Kontrolle, ja.
Und das klingt nach einer Menge Arbeit, dann doch wieder irgendwo die Menschen im Rahmen dieser, ich nenne es ja oftmals Humanizing Digital, Aktivitäten dann doch vornehmen müssen. Ich sehe jetzt auch, dass ich die nächste Menschen, die Vivian auch zuschaltet, das ist für mich immer das Signal, dass wir dann tatsächlich zeitnah zum Ende kommen müssen. Ich glaube, und vielleicht ist das so eine abschließende Frage, einmal in die Runde, die ihr nur mit einem Ja oder Nein auch beantworten müsst, ist Agentic KI, so wie wir es aus der Matrix kennen, um vom Anfang zurückzukehren, für uns als Menschen eine Bedrohung oder ist es eine Chance? Jack.
Eine Chance, hundertprozentig.
Dankeschön. Julio.
Beides.
Beides, dankeschön. Stefanie.
Chance.
Danke. Kerstin.
Eine Verantwortung. Ich kann mich nicht entscheiden, beides. Das ist eine Verantwortung.
Ich glaube, dass das, was Julio auch meint, und das rundet das Ganze, glaube ich, sehr schön ab. Vielen Dank an euch alle. Ich könnte Stunden weiter diskutieren, gerade zu dem letzten Punkt. Ist, glaube ich, wert, dann nochmal eine eigene Session zu machen. Ich nehme daraus auf jeden Fall auch mit. Ich bin schon sehr gespannt bei der Dynamik, die ihr aufgezeigt habt, ob ich im nächsten Jahr wieder so eine Runde moderieren darf oder ob ein Agent das übernimmt, der eure Team ad hoc zusammenführt. Die Vivian dann noch nicht. Ich fände es sehr schade.
Wenn du am Strand liegst, dann ist das auch alles super.
Das ist so. Oder vielleicht habe ich Ihnen auch entsprechend die Werkzeuge in die Hand gegeben. Auch das habe ich aus unserer Runde gelernt. Ich fände es trotzdem sehr schade, weil wir sind ja dabei, so eine kleine Tradition zu etablieren. Ich übergebe hier immer im Rahmen der Digitalkonferenz an den lieben Harald Fortmann nach Hamburg. Das würde dann der Agent übernehmen. Vielleicht lässt sich der Harald dann auch noch vertreten. Und wenn das so ist, dann liegen wir beide, Harald, wahrscheinlich nicht am Strand, sondern dann fahren wir eine Runde zusammen wieder mal Peloton Bike. Würde mich dann auch freuen, aber das mal diskutieren wir wann anders mal aus. Danke in die Runde für dieses, diese sehr lebhaften.
Vielen Dank.
Das war der Marketingbörse Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends vom November 2024. Es diskutierten Oliver Bohl, Geschäftsführer von Triple Sense Reply, Jack Rodriguez, Managing Media und POS Marketing bei Taco Fashion, Stefanie Niedung, CRM-Spezialistin, Kerstin Klassien, Beraterin, Moderatorin und Member of Smith & Partners und Julio Lewis, Account Director bei Reply. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.de.